Wir wollen zusammen aus dem ersten Buch der Könige etwas aus Kapitel 8 lesen. Erste Könige 8, Vers 12 bis Vers 61. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen wolle. Gebaut habe ich dir ein Haus zur Wohnung, eine Stätte zu deinem Wohnsitze für Ewigkeiten. Und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Versammlung Israels. Und die ganze Versammlung Israels stand. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mit seinem Mund zu meinem Vater David geredet hat und es mit seiner Hand erfüllt hat, indem er sprach, von dem Tag an, als ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich keine Stadt aus allen Stämmen Israels erwählt, um ein Haus zu bauen, damit mein Name dort wäre. Aber ich habe David erwählt, dass er über mein Volk Israel wäre. Und es war im Herzen meines Vaters David, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen. Und der Herr sprach zu meinem Vater David, weil es in deinem Herzen gewesen ist, meinem Namen ein Haus zu bauen, so hast du wohlgetan, dass es in deinem Herzen gewesen ist. Nur sollst nicht du das Haus bauen, sondern dein Sohn, der aus deinen Ländern hervorkommen wird, er soll meinem Namen das Haus bauen. Und der Herr hat sein Wort aufrecht erhalten, dass er geredet hat, und ich bin aufgestanden an meines Vaters Davids Statt und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so wie der Herr geredet hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das Haus gebaut. Und ich habe dort einen Ort zugerichtet für die Lade, in der der Bund des Herrn ist, den er mit unseren Vätern geschlossen hat, als er sie aus dem Land Ägypten herausführte. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Versammlung Israels. Und er breitete seine Hände aus zum Himmel und sprach, Herr, Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel oben und auf der Erde unten, der du den Bund und die Güte deinen Knechten bewahrst, die vor dir wandeln mit ihrem ganzen Herzen, der du deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du zu ihm geredet hast. Du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es an diesem Tag ist. Und nun, Herr, Gott Israels, halte deinem Knecht David, meinem Vater, was du zu ihm geredet hast, indem du sprachst, es sollte nicht an einem Mann fehlen, vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israel sitzt. Wenn nur deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln, so wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, Gott Israels, mögen doch deine Worte sich als wahr erweisen, die du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, die Himmel und der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Doch wende dich zum Gebet deines Knechtes und zum Flehen, Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und auf das Gebet, das dein Knecht heute vor dir betet, dass deine Augen Nacht und Tag offen seien über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du hörst auf das Gebet, das dein Knecht zu diesem Ort hin beten wird. Und höre auf das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, das sie zu diesem Ort hin richten werden. Und höre du an der Stätte deiner Wohnung im Himmel, ja, höre und vergib. Wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt, und man ihm einen Eid auferlegt, um ihn schwören zu lassen, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Haus, so höre du ihm im Himmel und handle nicht und handle und richte deine Knechte, indem du den Schuldigen schuldig sprichst, dass du seinen Weg auf seinen Kopf bringst, und indem du den Gerechten gerecht sprichst, dass du ihm gibst nach seiner Gerechtigkeit. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren zu dir um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie in das Land zurück, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen und kein Regen sein wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie beten zu diesem Ort hin und bekennen deinen Namen und kehren um von ihrer Sünde, weil du sie demütigst, so höre du im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du ihnen den guten Weg zeigst, auf dem sie wandeln sollen, und gib Regen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbteil gegeben hast. Wenn eine Hungersnot im Land sein wird, wenn Pest sein wird, wenn Kornbrand, Vergilben des Getreides, Heuschrecken oder Grillen sein werden, wenn sein Feind es belagert im Land seiner Tore, wenn irgendeine Plage, irgendeine Krankheit sein wird, welches Gebet, welches Flehen irgend geschehen wird von irgendeinem Menschen, von deinem ganzen Volk Israel, wenn sie jede die Plage seines Herzens erkennen werden und er seine Hände ausbreitet zu diesem Haus hin, so höre du im Himmel, der Stätte deiner Wohnung, und vergib und tu und gib jedem nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder, damit sie dich fürchten alle Tage, die sie in dem Land leben werden, das du unseren Vätern gegeben hast. Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volke Israel ist, kommt er aus fernem Land um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und deiner starken Hand und deinem ausgestreckten Arm, kommt er und betet zu diesem Haus hin, so höre du im Himmel der Stätte deiner Wohnung und tu nach allem, um was der Fremde zu dir rufen wird, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel und damit sie erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Wenn dein Volk ausziehen wird zum Kampf gegen sein Feind, auf dem Weg, den du sie senden wirst, und sie zu dem Herrn beten, zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und führe ihr Recht aus, wenn sie gegen dich sündigen. Denn da ist kein Mensch, der nicht sündigt, und du über sie erzürnst und sie vor dem Feind hingibst und ihre Besieger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes, ein fernes oder ein nahes, und sie nehmen es zu Herzen in dem Land, wohin sie gefangen weggeführt sind, und kehren um und flehen zu dir in dem Land derer, die sie gefangen weggeführt haben, und sprechen: Wir haben gesündigt und haben verkehrt gehandelt, wir haben gottlos gehandelt. Und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihren ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie gefangen weggeführt haben. Und sie beten zu dir, zu ihrem Land hin, das du ihren Vätern gegeben, zu der Stadt, die du erwählt hast, und dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe. So höre im Himmel, der Stätte deiner Wohnung, ihr Gebet und ihr Flehen und führe ihr Recht aus. Und vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben, und alle ihre Übertretungen, womit sie gegen dich übertreten haben. Und lass sie Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen weggeführt haben, dass sie sich ihrer erbarmen. Denn sie sind dein Volk und dein Erbteil, das du herausgeführt hast aus Ägypten, mitten aus dem eisernen Schmelzofen. sodass deine Augen offen seien für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes Israel, damit du auf sie hörst in allem, um was sie zu dir rufen. Denn du hast sie ausgesondert, dir zum Erbteil aus allen Völkern der Erde, so wie du durch deinen Knecht Mose geredet hast, als du unsere Väter aus Ägypten herausführtest, Herr, Herr. Und es geschah, als Salomo geendet hatte, dieses ganze Gebet und Flehen an den Herrn anzurichten, stand er auf vor dem Altar des Herrn vom Beugen seiner Knie, indem seine Hände zum Himmel aufgebreitet waren. Und er stand und segnete die ganze Versammlung Israels mit lauter Stimme und sprach: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben, nach allem, was er geredet hat. Kein einziges Wort ist hingefallen von all seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, so wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und verstoße uns nicht, um unser Herz zu ihm zu neigen, damit wir auf all seinen Wegen wandeln und seine Gebote und seine Satzungen und seine Rechte halten, die er unseren Vätern geboten hat. Und diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, mögen dem Herrn, unserem Gott, nahe sein Tag und Nacht, damit er das Recht seines Knechtes und das Recht seines Volkes Israel ausführe, so wie der Tag es erfordert, damit alle Völker der Erde erkennen, dass er, der Herr, Gott ist, sonst keiner. Und euer Herz sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, um in seinen Satzungen zu wandeln und seine Gebote zu halten, wie es an diesem Tag ist. Ja, wieder eindrucksvoll, muss ich sagen, wenn ich das so lese, mich hineingebe, was Salomo da zum Herrn redet. Und was würde es sein, liebe Geschwister, wenn wir zusammenkommen, um zu beten, und einer ist da, der so betet wie Salomo, würden wir nicht alle begeistert werden, in unseren Herzen betroffen werden, dass es solche Männer gibt, die so dieses Anliegen vor Gott bringen, ihm zu flehen für sein Volk. Salomo hat das Haus gebaut, das Haus Gottes. Er hat es eingeweiht und dann fängt er an zu beten. Ich denke, das ist gerade, was wir haben in 1. Timotheus 2. In 1. Timotheus 2, da lesen wir wo es in diesem Brief, die Paulus an Timotheus schreibt, insbesondere geht, wie wir uns zu benehmen haben im Hause Gottes, dann steht da in 1. Timotheus 2, Vers 1, ich ermahne nun vor allen Dingen das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Ich denke, wenn wir etwas verstehen von der Gemeinde, Gottes Haus, dass das an erster Stelle darin zum Ausdruck kommt, dass wir Beter sind. Und so wie ich gestern gesagt habe von Weisheit, Weisheit steht uns alle zur Verfügung. Wir müssen nur darum beten, sagt Jakobus 1. Nur darum beten. Und auch das Gebet steht uns alle zur Verfügung. Hat nichts mit Gabe zu tun. Hat alles mit ein Herz zu tun, das sich wünscht, in der Gegenwart Gottes zu begeben und seine Interesse zu suchen. Und seine Interessen haben alles mit seiner Wohnung zu tun. Die Gemeinde des lebendigen Gottes heutzutage. Und ich hoffe, dass wir alle dazu gehören. Die Versammlung des lebendigen Gottes. Dass alle, die hier sind, wirklich den Herrn Jesus kennen. Dass sie ihre Sünden bekannt haben. Dass wir wissen um die Vergebung unserer Sünden. Das ist eine so großartige Sache, zu wissen, meine Sünden sind weg. Haben wir noch Freude darüber? Staunen wir uns noch darüber, dass wir unsere Sünden alle weggetan sind? Staunen wir uns noch darüber, wie das geschehen ist, dass der Herr Jesus dafür ans Kreuz sterben musste? Weißt du ein wenig von deinen Sünden? Etwas, nur etwas. Dazu gehören auch die furchtbaren Gedanken, die wir manchmal haben können. Die meisten von uns sind vielleicht nicht so tief in die Welt gegangen oder gewesen. Aber ich denke, dass wir alle doch ein wenig wissen, von was in unseren Gedankenwelt sich abspielen kann. Schlimme Gedanken, schlechte Gedanken. Und dann davon zu wissen, der Herr Jesus hat alles getragen, er hat alles am Kreuze für Gott bekannt. Und das Gericht Gottes darüber hat er bekommen. Und jetzt bin ich frei. Ich bin frei und ich gehöre ab dem Moment, dass ich meine Sünden bekannt habe und geglaubt habe an den Herrn Jesus und den Heiligen Geist bekommen habe als Siegel, versiegelt mit dem Geist Gottes. Ab dem Moment gehöre ich zu dem Hause Gottes, zu der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und bilden wir zusammen mit all den Gläubigen das Haus Gottes. Und ab diesem Moment soll es so sein, dass unser Leben aus Gebet besteht. Das ist das erste Kennzeichen, dass wir Leben haben. Ohne Gebet leben wir nicht. Als Paulus, damals noch Saulus, unterwegs nach Damaskus vom Herrn gegriffen wurde, da war das Erste, was der Herr von ihm aufmerkt, wenn er Ananias so annähert, um ihm zu sagen, geht nach Saulus, siehe, er betet. Siehe, er betet. Kann er das von uns sagen, dass wir Beter sind? Salomo war ein Beter. Einer, der sich völlig bewusst war von seine Abhängigkeit von Gott. Das hatte zu tun mit das große Volk inmitten, von welchem Volk Gott er ihm gestellt hatte, und seiner Riesenaufgabe, die er hatte. Und wir haben alle eine Aufgabe in Bezug auf das Haus Gottes. Haben wir alle. Sobald wir zum Hause Gottes gehören, haben wir eine Aufgabe darin. Wir müssen alle unsere Aufgaben erfüllen. Aber das können wir nur in Abhängigkeit vom Herrn. Keiner von uns, ja, kann natürlich sagen, aber darf nicht sagen, aber ich, ja, was bedeute ich eigentlich? Ich bin noch zu jung. Ja, das sagte Jeremia auch einmal. Ich bin noch zu jung. Gott sagt, höre mal, ich werde meine Worte in deinen Mund legen. Er hat einen Auftrag für dich, wenn du jung bist. Wenn wir etwas älter sind, Gott hat einen Auftrag für uns. Und wir können nicht sagen, naja, wir haben unsere führenden Brüder und wir bezahlen gut, natürlich. Keiner darf das sagen. Ein jeder von uns hat diese Aufgabe, etwas im Hause Gottes zu tun, was der Herr Jesus ihm oder ihr aufträgt. Und dann wird das ein so großes Wunder, dass wir zusammen, auch wenn wir in einzelnen Orten zusammenkommen, gerade dort als Versammlung, in Versammlung zusammen sein dürfen. Und dann wirklich als Beter da gefunden werden. Auch eine Versammlung sind, die gekennzeichnet wird davon, dass sie Beter sind. Zusammen beten. Salomo, er hat sich zunächst mal an den Herr Gott gerichtet. In Vers 12, damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass ich im Dunkel wohnen wolle. Gebaut habe ich dir ein Haus zur Wohnung, eine Stätte zu deinem Wohnsitz für Ewigkeiten. Er ist sich also bewusst von seiner Aufgabe, die er jetzt erledigt hat. Und er hat diese Wohnung gebaut für einen Gott, der gesagt hat, im Dunkel wohnen zu wollen. Und das ist ein Riesenunterschied jetzt, liebe Geschwister, mit unserer Zeit. Für uns wohnt Gott nicht mehr im Dunkel. Wir sind im Lichte gebracht. In 1. Johannes lesen wir das. Wir sind im Lichte gebracht. Wir wandeln im Licht. Gott, der Finsternis ist, Gott in ihm ist kein Finsternis, er ist Licht. Aber wir sind auch im Lichte gebracht. Jetzt sind wir da. Und das ist alles auch durch den Herrn Jesus. Und jetzt, weil es keinen Abstand mehr gibt zwischen uns und Gott, hoffe ich, dass es uns umso leichter fällt, mit ihm zu sprechen. Kennen wir wirklich diesen Umgang mit Gott als unserem Vater? Oh ja, er ist einer, der heilig ist, hoch erhoben über uns. Und da ist auch Salomo sich sehr von bewusst. Als er so in Vers 12 und 13 das gesagt hat, dann wendet er sein Angesicht und segnet die ganze Versammlung Israels. Und die ganze Versammlung Israels steht da. Er hat sich an Gott gewandt, dreht sich um und sieht das ganze Volk. Und dann fängt er an zu sprechen zu dem Volk. Er spricht über einen Gott, der etwas gesagt hat, der mit seinem Mund geredet hat und mit seiner Hand erfüllt hat. Kennen wir das Reden Gottes? Gott hat gesprochen. Wissen wir das? Gott ist ein lebendiger Gott, der spricht. Kennen wir das Sprechen Gottes? Was bedeutet es für uns, dass es einen Gott gibt? Einer, der weit weg ist. Ja, und wir beten, jawohl, wir beten. Aber weiter, eine wirkliche persönliche Umgang mit ihm kann so fremd für uns sein. Aber es ist so wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben, als zu einem, der für uns lebt und zu uns spricht. Dass Gott gesprochen hat, dass Gott geredet hat, das ist großartig. Das heißt, dass er etwas von sich erzählt hat. Wenn Gott nicht gesprochen hätte, dann hätten wir vielleicht etwas von ihm gekannt aus der Natur. Aber gerade weil er gesprochen hat, hat er durch was er gesagt hat, sein tiefstes Inneres bekannt gegeben an uns. Sprechen miteinander, liebe Geschwister, ist so wichtig. Ja, ich weiß es, wir können auch Worte gebrauchen, um unsere wirklichen Gedanken zu verbergen. So sind wir. Aber man spürt, wenn man miteinander redet, was im Inneren ist, was einen bewegt, dann kommt heraus. Denn Worte sind doch gemeint, um deutlich zu machen, was uns bewegt. Wenn wir nicht gut hören, dann kann es auch Missverständnisse geben. Und das ist auch wichtig, dass wir gut hören, versuchen zu verstehen, was der andere meint. Aber das Gespräch ist so wichtig. Wir sind so schnell geneigt, nur das Äußere zu sehen, unsere Beurteilung zu haben, wegzugehen und zu sagen, so ist er oder so ist sie. ohne ein Wort miteinander gewechselt zu haben. Das ist sehr schlimm. Und ich denke, dass viele, viele Probleme zwischen Geschwistern daraus hier vorkommen. Dass wir nur etwas gesehen haben und ohne darüber mal zu fragen einmal unsere Beurteilung fertig haben und was noch schlimmer ist, diese Beurteilung auch als richtig weiterzugeben. Hast du das gesehen? Kann doch unmöglich ein wahrer Gläubiger sein. So können wir sprechen. Aber so aufeinander zu gehen und wirklich von Herzen zu sprechen und versuchen zu verstehen, was bewegt einer, dies oder das zu tun. Gott hat mit seinem Mund gesprochen. Das ist das Erste, was Salomo hier erwähnt. Und wenn Gott spricht, dann tut er das auch. Denn seine Worte sind voller Kraft. Was er verspricht, das kommt er nach, das tut er. Und das hat Salomo im Leben seines Vaters David gesehen. Er hat alles getan, was er versprochen hatte durch Mose. Und dann, in Vers 22, dann sehen wir, dass Salomo vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Versammlung Israels tritt. Dann fängt das Gebet an. Wenn er so über Gott gesprochen hat zum Volk, über das, was er gesagt und getan hat, wendet er sich zu Gott. Aber er steht hier vor dem Altar. Und der Altar sagt uns etwas über den Herrn Jesus und sein Werk. Und ich denke, dass jedes Gebet, das wir tun, damit auch verbunden werden muss. Mit Golgatha, mit was der Herr Jesus gemacht hat auf dem Kreuz, wie er Gott geweiht hat, völlig geopfert hat. Und auch für unsere Sünden. Denn wir wissen es, wir können nicht zu Gott gehen ohne den Herrn Jesus. Wir sind Gott angenehm in ihm. Aber dann dürfen wir auch kommen. Mit Freimütigkeit können wir dann kommen. Und dann sagt er, Herr Gott Israels, kein Gott ist dir gleich im Himmel oben und auf der Erde unten. Und dann sagt er auch weiter noch in Vers 24, was er zum Volk gesagt hat, du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es an diesem Tag ist. Er lobt Gott dafür. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir Gott loben. Ihn preisen für alles, was er getan hat, in unserem Leben, aber auch in seiner Gemeinde. Und ich bin wieder unter den Eindruck gekommen, wie Salomo inbrünstig gebetet hat, wirklich Gott gefleht hat. Gott war für ihn eine Realität. Aber so erhaben, so groß, dass er sich auch bewusst ist, das Haus, das ich gebaut habe, das kann dir nicht fassen. Nein, nicht einmal der Himmel und auch nicht der Himmel. Nichts kann ihm fassen, denn er ist so groß. Er umfasst selber alles. Mit so einem Gott haben wir zu tun, der uns alle umfasst. Er ist weit größer als all seine Werke, die alle aus ihm hervorkommen. Mit so einem Gott haben wir zu tun. Ist das etwas, was uns bewegt? Etwas, was uns auch Freude gibt? Was uns Sicherheit gibt? Was uns ermutigt, mit dem Herrn zu gehen, mit diesem Herrn zu gehen, diesen Herrn auch anzuflehen, über alle möglichen Sachen, die uns beschäftigen? Alles, was uns beschäftigt, darin will er bezogen werden. Er will so gerne, dass wir ihm alles erzählen. Das kostet uns oft viel Mühe, ja mal 10 Minuten zu beten. 10 Minuten in der Stille zu sein und zu beten. Nur nicht, wenn wir freimütig mit ihm umgehen und ihm alles sagen, was auf unsere Herzen ist. Dann können wir Namen nennen, natürlich von unseren Geliebten, die den Herrn noch nicht kennen oder die Probleme haben. Von Geschwistern, die können wir dem Herrn erzählen. Wir können ihm alles erzählen. Von unseren persönlichen Anliegen, was wir brauchen. Und ich denke überaus, dass wir ihn fragen können, dass wir mehr dem Jesus ähnlich werden würden. Dass wir wirklich mit dem, was Herr Jesus kennzeichnet, auch, dass das in unserem Leben zum Vorschein kommen kann. Diese Merkmale von dem Herrn Jesus, so wie wir sie zum Beispiel in Kolosser 3 lesen, vom neuen Menschen, diese Merkmale, dafür können wir beten. Aber was Salomo hier tut, wenn er betet, in diese 7 Bitten, die wir hier haben, in Vers 31, wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt, in Vers 33, wenn dein Volk Israel geschlagen wird, in Vers 35, wenn kein Regen da ist, in Vers 37, wenn allerlei Plagen da sind, das sind diese 4 Bitten, die zu tun haben mit der inneren Zustand des Volkes Israel. Und dann in Vers 41, da geht es um Fremden. Und in Vers 44, wenn das Volk ausgezogen ist zum Kampf. Und in Vers 46, wenn da gesündigt wird und da diese Wegführung stattfindet. Das hat zu tun mit der äußeren Zustand des Volkes. 7 Bitten. Und es geht los mit Vers 31, wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt. Das erinnert mich an, was wir lesen in Matthäus 18. In Matthäus 18, wo wir auch diese Sache haben, in Vers 15, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt. Also ich denke, das, was wir hier in diesem Gebet von Salomo haben, in Bezug auf das Haus, das er gebaut hatte, dass wir das anwenden können auf örtliche Gemeinden, was in örtlichen Gemeinden stattfindet. Denn was im ganze Große für die Versammlung gilt, das haben wir in örtlichen Gemeinden. Und wir wollen damit auch, was Salomo hier Gott fragt, unseren Gewinn tun, wenn wir das anwenden auf unsere Situation, wo wir uns darin befinden. Und viel von dem, was Salomo gesagt hat, hat zu tun mit Sünde und auch mit dadurch das Bekennen der Sünde und das Bekommen von Vergebung. Vielleicht, dass es auch so ist, dass viele Probleme nicht aufgelöst werden. Einmal, dass Sünde nicht bekannt wird, aber auch, dass wenn Sünde bekannt wird, keine Vergebung stattfindet. Bekennen von Sünden und Vergebung, die gehören zusammen. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt es uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, Gott ist treu und gerecht, die Sünden zu vergeben. Und gerade wenn wir in dieser Vergebung leben, sind wir auch umso mehr in der Gesinnung zu vergeben, wenn einer uns etwas tut. Kann manchmal schwer sein, aber es geht um eine Gesinnung der Vergebung. Sind wir alle bereit,
zu vergeben.
Es ist nicht umsonst, dass wenn wir Matthäus 18, diesen Vers haben wir gerade gelesen, da geht es um Brüder, die sündigen. In dem nächsten Abschnitt, der Herr Jesus etwas erzählt über Vergebung. Wie oft werde ich meinen Bruder vergeben? Das fragte Petrus. Bis 7-mal? Und er dachte, das ist doch schon was. Der Herr sagt, nein, nicht bis 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Pro Tag. Also das heißt unendlich. Immer vergeben? Ja. Immer vergeben. Ich weiß, es gibt Fälle, wo Vergebung auch eine Zeit braucht. Wir können nicht sagen, du sollst immer vergeben. Es ist manchmal sehr wichtig, dass auch Zucht ausgeübt wird, dass auch eine Zeit darüber geht. Auf Vergebung ist auch nie eine Forderung einzustellen, dass man sagt, ich muss Vergebung von dir bekommen. Vergebung ist eine Gesinnung. Hier fragt Salomo und vergib. Er fragt es. Und Gott kann vergeben, weil sein Sohn Jesus Christus alle Sünden in seinem Leib auf dem Holze getragen hat. Und er das Gericht darüber empfangen hat. Darum kann er vergeben. Und wir können einander vergeben, weil die Sünden uns vergeben worden sind. Noch einmal, denn es gibt Fälle, die sehr, sehr schlimm sind, dass es eine Zeit braucht, um diese Vergebung auch wirklich auszusprechen, einmal. Aber wirkliche Befreiung, auch in diesen Fällen, kommt erst dann, wann die Vergebung auch Wirklichkeit wird. Dann bekommt man wirklich auch selber Frieden. Lass uns darin auch einander eine Hilfe sein, dass wir uns Mühe machen, um die damit Probleme haben, daneben zu stehen und zu helfen, zu diesem Moment zu kommen, dass wirklich Vergebung da sein kann. Es kann auch in Ehen geschehen. Was können in Ehen Probleme sein? Und was können Männer ihre Frauen sehr viel wehtun? Steht nicht umsonst, ihr Männer seid nicht bitter gegen sie. Was können Männer bitter sein gegen ihre Frauen? Hart. Und dann ist es manchmal schwer für eine Frau, ihren Mann zu vergeben. Aber es muss dazu kommen. Es muss dazu kommen. Manchmal muss auch der Mann dann gesagt werden, dass er eine Verantwortung hat. Ja sicher, seine Frau zu lieben. Seine Frau zu lieben auf eine Weise, ähnlich so wie der Herr Jesus seine Gemeinde liebt. Und das ist ohne Bedingung. Ohne Bedingung. Also wenn es Sünde gibt, Salomo betet dafür. Herr, höre. Herr, spreche Recht. Und in der Gemeinde ist es so, und auch in diesem Abschnitt in Matthäus 18, dass wenn da Sünde ist zwischen zwei Glieder des Leibes, sozusagen, Glieder der Gemeinde, wenn Sünde da ist, dann geht es um Gewinn der Sünder. Und dann sollen wir uns anstrengen, da auch zu helfen, dass einer, der gesündigt hat, es einsieht. Aber, und so lesen wir das weiter, dann ist es so wichtig, dass wir dafür beten. Nur der Herr kann eine Wechselung, eine Veränderung der Gesinnung geben. Das Gebet ist so notwendig. Und dass der Herr das Recht ausführt. Das ist, waarom Salomo aan eerste stelle betet, deze Sache van Sünde unter dem Volke Gottes. So höre du im Himmel und handle und richte deine Knechte, indem du den Schuldigen schuldig sprichst, dass du seinen Weg auf seinen Kopf bringst und indem du den Gerechten gerecht sprichst, dass du ihm gibst nach seiner Gerechtigkeit. Gott ist ein Gott von Recht. Wir können nicht mit ihm spielen, ein Spiel machen, denken, dass er darüber, dass er nichts damit tut. Es ist wichtig, dass alle diese Sachen gelöst werden auf eine göttlich gerechte Weise. Und wie Salomo dafür gebetet hat, so müssen wir da auch dafür beten. Und wenn der Herr uns auch gebrauchen will in dieser Hinsicht, um eine Lösung zu geben, um ein Mittel sozusagen zu sein, dass wir uns dazu zur Verfügung stellen, um eine Sache wieder in Ordnung zu bringen. Das können wir anwenden auf uns, so wie wir in Gummersbach sind oder zusammenkommen, örtlich. Aber es geht auch um alle Geschwister. Um alle Geschwister, wo sie auch sind, die alle zum Volke Gottes gehören. Gibt es Geschwister, von denen du, mit denen du vielleicht Probleme hast, die hier nicht sind, irgendwo anders? Also wirklich eine Gesinnung der Vergebung. Es ist im Laufe der Zeit so viel gesagt worden übereinander, dass da wirklich Reibungen sind, Probleme sind, einander anzusehen, zu begrüßen, dass wir vielleicht ein bisschen einen Umweg machen, wenn wir eine sehen. Das ist nicht eine Gesinnung der Vergebung. Ich weiß, es kann schwer sein, aber wir müssen dazu kommen. In unsere Herzen jedenfalls wirklich frei für den Herrn zu sein und einen Punkt zu erreichen, dass du wirklich aufrichtig sagen kannst, ich vergebe dich. In deinem Herzen sowieso und vielleicht auch, wenn es da eine Möglichkeit gibt, das auszusprechen. Da fängt es mit an. Salomo fängt damit an in seinem Gebet. Denn wenn nicht unsere Beziehungen untereinander, als Gläubige, örtlich, aber auch mit allen Gläubigen, die zum Volke Gottes gehören, wenn wir nicht auf diese Weise miteinander umgehen, oh, es gibt Unterschiede. Und ich sage nicht, dass wir mit allem einverstanden sein können. Ich habe auch meine Überzeugung. Aber diese Überzeugung, die muss ich in Liebe weitergeben. Und wenn einer damit nicht einverstanden ist, hat er vielleicht auch seine Argumente. Aber soll er auch oder sie auch in Liebe, wie er die Sache oder sie die Sache sieht, mal erzählen. Aber diese Reibungen oder diese Streitigkeiten, die entarten können in Bitterkeiten und Vorwürfe machen, ist Sünde. Und wir müssen vergeben. Ich muss vergeben. Diese Gesinnung haben. Wenn wir das nicht haben, können wir alle weiteren 6 Bitten von Salomo vergessen. Wird uns nichts sagen. Aber wir wollen weitergehen. Denn wir wollen voneinander annehmen, dass wir diese Gesinnung uns wünschen. Dass wir wirklich diese Vergebung in unsere Herzen haben wollen, unsere Brüder, unsere Geschwister gegenüber. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren zu dir um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in diesem Haus. Ich denke, das hat zu tun, wir können das anwenden auf eine örtliche Versammlung. Da kommen Feinde und davon werden wir geschlagen, weil wir gesündigt haben. Ist es auch nicht so, wenn in einer örtlichen Versammlung die Weltförmigkeit so groß geworden ist, eine Feind geworden ist, die uns so im Griff genommen hat, dass es damit zu tun habe, dass es damit zu tun hat, dass wir dem Herrn aus den Augen verloren sind, dass wir nicht mehr ihm an erster Stelle hatten, dass er nicht mehr die Priorität hatte, dass wir die örtliche Versammlung so lenken wollten, Sachen organisieren wollten, so wie es uns am besten mal, dass wir das fanden so. Dass wir nicht mit dem Herrn fragten, Herr, wie soll es in deiner Versammlung zugehen? Und Organisation hat nicht so sehr zu tun, dass wir miteinander Verabredungen machen, aber es kann so eingeschlichen sein. So eingeschlichen. Wenn wir keine Strukturen haben, kann im Laufe der Zeit doch eine Struktur gekommen sein. Wo ist die wirkliche Abhängigkeit vom Herrn? Wo ist die wirkliche Spontanität vom Herrn? Was würde dagegen sein? Und wenn wir so über Gebet hören, mal zusammen einmal zu beten, auf die Knie zu gehen. Und sind die Zusammenkünfte nicht oft, dass wir wissen, wie es so abläuft? Wir kommen, setzen uns, singen ein Lied, haben ein Gebet, hören ein Predigt. Singen ein Lied, haben ein Gebet, gehen wieder weg. Es geht nicht oft so. Ich glaube, es ist ein Feind. Ein Feind, wodurch wir als Volk Gottes nicht mehr diesen Segen haben, obwohl wir natürlich, unsere Gefühle sind ein bisschen befriedigt worden, natürlich. Und wir denken, das ist Segen. Aber es ist kein Segen. Das ist der Tod im Topf. Leben, das äußert sich. Leben, das zeigt sich. Leben ist nicht etwas, was organisiert wird. Leben, das wird gelebt. Natürlich. Es gibt Grenzen, die werden von Gottes Wort deutlich angegeben. Aber diese Spontanität von Volke Gottes zu sein, ich fürchte, dass der Feind wirklich uns im Griff bekommen hat. Und wollen wir dann nicht beten, Herr Jesus, befreie uns davon. Befreie uns, befreie mich von meinem immer mal Schweigen, von meinem Drücken für meine Verantwortung. Befreie mich von meiner Angst, zu einer Schwester zu gehen, die vielleicht einen Besuch braucht. Befreie mich von, ja, was ich wichtig finde. Das Volk wird von Feinden beherrscht. Und denken wir nicht, wir haben keine Feinde. Wir sind so gemütlich miteinander. Ja, wir hatten Feinde, aber die sind jetzt auf Abstand. Die Feinde sind in unseren Herzen. Und ich hoffe, dass wir das erkennen. Und ich bete dafür, dass der Herr wirklich eine Erweckung auch in dieser Hinsicht gibt, dass ein jeder von uns, seine, ja, wie sagt man das, seine Angst verliert, um sein Gesicht zu verlieren. Um zu denken, ja, wenn ich jetzt etwas sage oder tue, was würden die Geschwister mal nicht sagen? Die kennen mich doch nicht so. Nein, ich hoffe, dass wir uns ein wenig auf eine andere Weise kennenlernen. In dieser Hinsicht, dass der Herr wirklich zum Ausdruck kommt. Worüber reden wir miteinander? Ja, über, hast du die gesehen?
Kennst du diese oder die? Natürlich ist auch die an sich nicht schlimm. Aber wann können wir wenn reden wir miteinander über die große Taten Gottes in unserem Leben? Ich hatte meine Frau und ich sprachen da diese Woche darüber. Wir hatten zwei Besuche gemacht. Wir hatten einen Besuch bekommen und wir machen auch einen Besuch. Der Besuch, den wir bekommen hatten, war ein Bruder, der hatte sehr, sehr schöne Erzählungen, was er miterlebt hat mit dem Herrn. Wie er seinen Bruder zum Herrn geführt hat. Wie er Traktaten ausgeteilt hat, was seine Kontakte sind. Und wie er über den Herrn Jesus erzählt hat. Ja, das ist schön. So etwas miteinander zu teilen. Und im anderen Besuch, da ging es über Geschwister. Ich sage nicht schlecht an sich, aber ich fürchte, dass wir viel leichter sprechen über, kennst du diesen Bruder oder diese Schwester oder die Familie, was die alles machen, als über den Herrn Jesus, was er in unserem Leben getan hat. Mal miteinander zu sprechen, kann man ruhig mit anfangen. Was hast du heute Morgen gelesen im Wort Gottes? Hast du etwas gelesen, was dir angesprochen hat? Hast du etwas gelesen heute Morgen? Kannst du mal ruhig so in der Pause auch ein bisschen austauschen? Hast du mit einer geredet über den Jesus? In der Vergangenheit, in dieser Woche? Es ist wichtig, dass wir miteinander das teilen, was uns begeistert, was uns wirklich spontan macht für den Herrn Jesus. Was andere auch mitnimmt in ein Leben für ihn. Und dass dann ein jeder das auf seine Art und Weise tun darf. Dass wir nicht Kopien voneinander sind. Und dass wir Freude haben daran, wenn wir hören, wie einer mit dem Jesus lebt und das zum Ausdruck bringt in seine Beziehungen. Das ist doch tolle Sache. Das ist wirklich tolle Sache. Und es steht uns alle zur Verfügung. Wir können das alle. Auch hier gibt es keine Gabe. Nur ein Herz. Ein Verlangen. Ein Interesse. Und wenn wir das haben, dann wollen wir dafür beten. Und wenn das ein Feind ist, dann wollen wir auch zusammen beten. Das Volk wird zusammen beten. Wenn der Himmel in Vers 35 verschlossen und kein Regen sein wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie beten zu diesem Ort hin und bekennen deinen Namen und kehren um von ihrer Sünde, weil du sie demütigst. So höre du im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du ihnen den guten Weg zeigst, auf dem sie wandeln sollen, und gib Regen auf dein Land. Feinde und jetzt Trockenheit, kein Regen, keine Nahrung. Ja, wir können so auch geistlich tot sein, dass wir nicht mehr diese geistliche Segen erleben. Und das hat alles damit zu tun, wie du in deinem Leben mit dem Wort Gottes umgehst. Ob du das Wort Gottes liest, ob du es liebst, ob du die Segen, die im Wort Gottes zu finden ist, zu dir nehmen willst. Oder musst du auch sagen, ich habe jetzt Trockenheit in meinem Leben. Wenn das so ist, bete und bekenne es. Und der Herr wird wieder seinen Segen geben. Frische Wasser. Und du wirst erquickt werden. Und auch danach eine Erquickung sein können wieder für andere. Wasser. Strömen von Wasser, lebendigen Wasser, werden aus deinem Innersten kommen.
zur Erquickung anderen. Solche Sachen geschehen, liebe Geschwister, um uns auf die Probe zu stellen. Elimelech wurde und seine Familie wurde auf die Probe gestellt. War auch Hungersnot im Land. Aber er zog weg. Und er dachte, ich entziehe mich an diese Zucht des Herrn und gehe weg. Er hat sich nicht gefragt, kommt es? Aber ist weggegangen. Wir können weggehen. Aber es wird Verluste geben. Elia hat gebetet um Trockenheit, weil er das Volk Gottes liebte. Und so können wir auch beten. Herr, gib, dass Trockenheit kommt, damit das Volk zu dir umkehrt. Also so können wir auch, wenn uns etwas passiert, wovon wir wissen, Gott enthält uns seinen Segen, dass es von Gott gemeint wird, um uns wieder zu ihm zu ziehen, dass wir wieder zu ihm gehen. Er wird wirklich alles tun, um uns zurück an seinem Herzen zu bekommen. Er will uns so gerne bei sich haben, zu sich haben. Er will so gerne, dass wir ihm anbeten, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und die vierte Bitte, wenn eine Hungersnot im Land sein wird, und ich denke, dass wir das haben in Vers 38, dass es alle Sachen sind, die ein jeder für sich haben kann, wenn sie jeder die Plage seines Herzens erkennen werden. Es gibt also persönliche Probleme, die nur ein jeder kennt. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Ich kenne mein Leben ein wenig und ich weiß, dass in meinem Leben auch Situationen und auch Probleme, auch Perioden gegeben hat, wovon ich weiß, die Ursache bin ich selbst. Und ich muss damit fertig kommen. Wenn ich nicht so diese Beziehung zum Herrn Jesus spürte, wenn Sünde da ist, muss das bekannt gemacht werden, dem Herrn gegenüber. Aber es kann auch sein, dass es etwas ist von Verwirrung, von auf der Suche sein. Eine junge Schwester erzählte kürzlich, ich hatte mal eine Zeit, da war ich so voll von dem Herrn. Aber jetzt, es scheint mir, als ob alles weg ist. Ich erlebe es nicht mehr. Und sie weinte. Und habe gesagt, weil du weinst, ist es deutlich, dass du dich danach sehnst. Und fange dann an, wieder das Wort zu lesen und zu beten und zu vertrauen, dass er hört. Er hört, wirklich. Auch wenn du vielleicht nichts davon spürst, aber er hört. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir ihm vertrauen. Aber andere haben wir andere Probleme in ihrer Beziehung zum Herrn. Ein jeder kennt die Plage seines eigenen Herzens. Und der Herr kennt auch dein Herz. Er weiß genau, was darin ist für ihn. Er weiß auch genau, was darin nicht für ihn ist. Und sage es ihm. Erzähle es. Und er vergibt. Und er gibt neue Chancen. Er gibt neue Mut. Er gibt eine neue Erlebung von einer Relation mit ihm. Wirklich. Damit sie dich fürchten alle Tage die sie in dem Land leben werden, das du unseren Vätern gegeben hast. Und dann lesen wir in Vers 41, und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt er aus fernem Land um deines Namens willen und so weiter. Es ist so schön, dass wir auch als Versammlung für die, die noch ferne sind, auch ein Gebetshaus sein können. Dass sie, wenn sie uns sehen, da Menschen sehen, wo sie ihre Bedürfnisse bringen können, wo sie mit dem Herrn Jesus in Kontakt kommen können. Menschen, die noch keine Beziehung zum Herrn Jesus haben. Wir werden, so Gott will, später noch von einer Königin hören, die von ferne kommt. Aber auch geht es um die, die sehr ferne sind von Gott in ihren Sünden. Und dafür auch ein Haus zu sein, ein Zuhause zu sein, die empfangen zu können, dass sie angezogen werden, weil sie in uns sehen, dass wir Menschen sind, die mit dem Herrn leben. Damit sie erkennen, dass dieses Haus, das ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Dann geht es nicht darum, was wir sind, dann geht es darum, was er ist. Wenn Menschen kommen, dann werden sie kommen, und das lesen wir in Kapitel 10, dass die Königin hatte den Ruf des Namens des Herrn gehört. Es geht um ihn, nicht um uns. Und dann in Vers 44, wenn dein Volk ausziehen wird zum Kampf gegen seinen Feind, auf dem Weg, den du sie senden wirst. Also hier ist ein Volk, das ist in den Weg des Herrn. Sie gehen, weil er es gesagt hat, im Kampf. Und wir haben einen Kampf hier in dieser Welt. Den Kampf des Evangeliums zum Beispiel. Gehen wir in diese Welt, das Evangelium zu verkündigen? Und wenn wir dann auf diesem Weg gehen, dann, so Salomo, dann kann gebetet werden zu der Stadt hin, die du erwählt hast, und dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe. So höre im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und führe ihr Recht aus. Das heißt, wir können überzeugt sein von einem Weg, den wir gehen, weil der Herr uns diesen Weg gezeigt hat. Aber das macht das Gebet nicht, dass wir das nicht brauchen. Gerade wenn wir in dem Weg des Herrn sind, wollen wir diesen Weg verfolgen unter Gebet. Denn wir können seinen Weg nicht gehen, wenn wir nicht ständig mit ihm in Verbindung stehen. Denn für jeden Schritt sind wir abhängig von ihm. Und auch das müssen wir uns bewusst sein. Dass wir ohne den Herrn Jesus nichts, gar nichts tun können. Und das macht uns auch sehr dankbar. Das gibt uns auch Mut. Wenn der Herr uns sagt, das ist der Weg, gehe darauf, sagt er auch, und bleibe auf diesem Weg ständig von mir abhängig. Ich gehe mit dir. Den Weg brauchst du nicht allein zu gehen. Kannst du auch nicht. Also es ist notwendig, dass wir auch, wenn wir in den Weg des Herrn sind, dass wir immer im Flehen, Schritt für Schritt. Und die siebte Bitte, wenn sie gegen dich sündigen, dann ist kein Mensch, der nicht sündigt. Dann hat es damit zu tun, dass wir uns bewusst sind, wir sind alle so schwach. Sünde ist so leicht vorhanden, dass wir auch in dieser Hinsicht ständig beten. Aber hier, was Salomo hier bittet, dann hat es damit zu tun, dass das Volk gefangen weggeführt wird. Und wir wissen, dass das geschehen ist, als das Volk weggeführt wurde nach Babel. Aber auch dann, wenn er so weit weg ist, in Vers 48, Und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde, die sie gefangen weggeführt haben. Und sie beten zu dir in ihrem Land hin, zu dir, zu ihrem Land hin, das du ihren Vätern gegeben, zu der Stadt, die du erwählt hast, und dem Haus, das ich deinem Namen gebaut habe, so höre im Himmel. Was mich so bewegt ist, dass Salomo so voller Vertrauen zu Gott betet. Es gibt keinen Umstand, wovon gesagt wird, jetzt nicht mehr beten. Hat keinen Zweck. Hör mal auf zu beten. Beten. In welchem Umstand wir uns auch befinden. Es ist so eine große Einladung zu beten. Wo wir auch sind. Auch wenn wir weit weg sein würden von dem Ort, wovon wir wissen, da gehören wir. Und wir beten, dann wird er uns hören. Und das hat nicht damit zu tun, dass wir an einem anderen Ort uns befinden. Wir können hier im gleichen Ort sein, aber in unsere Gedanken, in unsere Herzen weit weg. Aber dann können wir jetzt auf der Stelle Gott sagen, bitte, bring mir zurück. Ich weiß nicht mehr, wohin zu gehen, aber bringe mich zurück. Höre du. Im Himmel und Vers 50, vergib deinem Volk, was sie gegen dich gesündigt haben und alle ihre Übertretungen, womit sie gegen dich übertreten haben, und lass sie Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen weggeführt haben. Und dann, wenn er so gebetet hat, sagte er in Vers 52, seine Zusammenfassung sozusagen, so dass deine Augen offen seien für das Flehen deines Knechtes und für das Flehen deines Volkes Israel, damit du auf sie hörst in allem, was sie zu dir rufen, denn du hast sie ausgesondert zu dir zum Erbteil aus allen Völkern der Erde. Ich finde das so schön. Wir können so versagen, persönlich und gemeinsam, aber wir dürfen zu ihm gehen und ihm sagen, aber wir sind doch dein Erbteil. Wir gehören doch zu dir. Herr, willst du noch mit uns weitergehen? Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Eine Umkehr, eine Rückkehr ist immer möglich. Gerade weil wir sein Erbteil sind. Ein Erbteil für den Herrn. Das sind wir, du und ich, wir zusammen, alle Gläubige zusammen, sind ein Erbteil für ihn. Und das ist gerade die Grundlage, worauf wir uns stellen und beten. Dieses Bewusstsein wird uns zu diesem Gebet bringen. Dir zum Erbteil aus allen Völkern der Erde, so wie du durch deinen Knecht Mose geredet hast. Als du unsere Väter aus Ägypten herausführtest, Herr, Herr. Und dann steht er auf vom Beugen seiner Knie. Und dann segnet er die ganze Versammlung mit lauter Stimme. Und dann preist er der Herr, den Herrn preist er. Und noch einmal sagt er, dass kein einziges Wort, Vers 56, hingefallen ist von allen seinen guten Worten. Wir können Gott vertrauen. Nichts von dem, was er gesagt hat, wird vergeblich gewesen sein. Nichts fällt zur Erde. Alles tut er. Und wenn das in unserem Leben so zu sehen ist, dann wird das ein Zeugnis sein, in Vers 60, damit alle Völker der Erde erkennen, dass er, der Herr, Gott ist, sonst keiner. Und euer Herz sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott. Und um in seinen Satzungen zu wandeln und seine Gebote zu halten, wie es an diesem Tag ist. Ein ungeteiltes Herz, liebe Geschwister, junge Leute, darum geht es. Ungeteilt. Ein Herz völlig für ihn. Und wenn das Herz völlig für ihn ist, dann wird es sich zeigen in Gebet. Ein Gebet, so ähnlich wie Salomo es gebetet hat. Und ich hoffe und bete, dass es bei mir und bei uns alle in der Praxis auch jetzt ausgeführt wird, zu seiner Ehre und auch zum Segen für andere.